Hallo und herzlich willkommen zum Kickbase Quickie mit Feli und Eli. Was geht ab, Feli?
Was geht ab, Eli?
Jede Woche verliere ich ein oder zwei Spieler aufgrund von Verletzungen. Dieses Wochenende erneut mit Olmo und Plea. Da würde ich direkt mit meinem Learning auch ansetzen. Man kann machen, was man will. Die Bundesliga fickt einen trotzdem. Und ja, ich habe jetzt praktisch diese 40 Millionen, die, oder ein bisschen mehr als 40 Millionen, na, eigentlich schon, das sind fast 60 Millionen gewesen, genutzt, um ja, mein Team ein bisschen in die Breite aufzustellen. Vielleicht auch Spieler zu holen, die ich mir am Anfang nicht eingeplant hatte. Spieler zu holen von Vereinen, die gerade einen Lauf haben, wie zum Beispiel der Sportclub, aber auch Bremen, um da so ein bisschen drauf zu setzen. Spieler zu holen, die vielleicht durch die Rotation jetzt unter der Woche in der Champions League und der Euroleague in die Mannschaft rücken können. Und ja, das ist so ein bisschen mein Learning. Also wenn man das Unglück hat, und aus meiner Situation heraus war es ja erst die beiden Dortmunder mit Malen und Daoud, die mir am einem Wochenende dann plötzlich gefehlt haben, jetzt Olmo und Plea, wo man dann einfach kurzfristig binnen einer Woche was sich einfallen lassen muss. Ja, und demnach bin ich dann eben auf Teams gegangen, die gerade einen Lauf haben, als auch die Spieler rausgesucht, die vielleicht reinrotieren, die normalerweise immer die erste oder zweite, vielleicht die dritte Personalie sind, die eingewechselt werden. Und jetzt, je nachdem, ob sie spielen oder nicht, ich sie dann entweder aufstellen werde am Wochenende oder eben wieder verkaufe. Also auch nicht großartig overpaid, geguckt, wie gut steigen die denn. Dann vielleicht so zwei Tage summiert und den als Overpay genommen. Also ganz entspannt. In der Hoffnung, mal wieder an die 1000 Punkte ranzukommen. Das bin ich jetzt, glaube ich, seit dem ersten Spieltag nicht mehr. Und da hatte ich auch direkt den Spieltagssieg. Ja.
Ja, mein Learning ist auch so ein bisschen, geht in eine ähnliche Richtung. Also klar, bei dir war das natürlich eine Verletzung her geschuldet, aber so auch generell bisher sind die Big Boys noch nicht so am Performen, wie man es gern hätte. Jetzt mal abgesehen natürlich von einem Kimmich, auch ein bisschen der Rotation geschuldet und noch einfach so. Bisher sind da noch nicht so die Spiele dabei gewesen, wo eben diese 250, 300 Punkte, also so krass drüber sind von den Spielern, wo man es eigentlich erwartet, sondern die Punkte werden eher geholt so von dieser Garde dahinter. Also ich sage jetzt mal so 15 bis 25 Millionen Spieler sind ja bisher in den ersten 5 Spieltagen die gewesen, die Punkte geholt haben, wodurch es natürlich eventuell jetzt Sinn machen kann, da so ein bisschen in die Breite zu gehen, vor allem wenn man muss. Natürlich würde ich jetzt niemandem raten, seine krassen Big Boys zu verkaufen. Eventuell einen, also wenn man jetzt irgendwie schon so zwei, drei hat, wo man sagt, boah, die will man eigentlich, wäre es zumindest mal eine Überlegung wert, sich von einem zu trennen. So, das habe ich bei mir in der einen Liga auch gemacht, um dann einfach ein bisschen Geld frei zu haben, um dann doch ein bisschen in die Breite zu gehen, weil ich einfach mir das angeschaut habe und im Vergleich zu den letzten Jahren es wirklich so ist, dass auch jetzt am Anfang die Breite schon die Spieltagssiege holt und die Punkte. Was letzte Saison ja wirklich, da wenn du da deine zwei Big Boys hattest und dann noch Startelf-Spieler, konnte es trotzdem sein, dass du zumindest mal in der Top 3 in der Liga spielst, was ja dieses Jahr gar nicht so ist. Also bei mir jetzt auch in einer Einliga bin ich immer im unteren Bereich, weil es so nicht funktioniert dieses Jahr, beziehungsweise die Manager, die direkt auf die Breite gegangen sind, ja, jetzt die Spieltagssiege und die Punkte holen. Ja, das wäre so ein Learning von mir auf jeden Fall.
Und ich denke,
ja.
Ich denke halt auch, das liegt daran, dass die Top-Clubs halt eher weniger performen. Leipzig, die jetzt durch den Trainerwechsel vielleicht wieder was reißen können. Ja, dass halt die Spieler da auch wieder mehr Punkte sammeln. Auch dadurch, dass sie eben das ein oder andere Spiel gewinnen. Dasselbe zählt für Leverkusen. Dortmund, die ja, wenn sie gewinnen, ja noch recht niedrig gewinnen, also mit wenig Torabstand. Also das liegt, finde ich, auch so ein bisschen daran, dass die Mannschaften und eben das, was du mit Breite meinst, eben eher auf Spieler mit eher 10 bis 30 Millionen Marktwert gehen und dann die Mannschaft auch mit 11 guten Spielern oder Stammspielern aufstellen, als eben weniger auf die 50 Millionen oder über 40 Millionen Spieler und davon zwei und den Rest halt irgendwie mit 500k Spielern aufstellen. Ne, gerade in der Verteidigung sammeln die Spieler ja auch ihre Punkte, ihre Ruhepunkte. Also das mag man nicht außer Acht lassen, aber ich denke, dass diese Top-Clubs jetzt auch nach und nach kommen werden. Wobei, ich sag, ich versuche die jetzt ein bisschen zu vermeiden, einfach weil die Doppelbelastung da ist. Und ich dann nicht Opfer von der Rotation werden möchte. Ne? Man hat jetzt so ein bisschen gemerkt, beispielsweise bei Union Berlin, der Riasson spielt gefühlt jedes Spiel. Dafür tauscht Gieselmann mit Trimmel von Spiel zu Spiel. Das konnte man ganz gut beobachten. Also da gibt es schon die ein oder andere Rotation, die man erlernen konnte, die man jetzt verstanden hat. Und ich denke, das wird dann auch in 2, 3 Wochen für die Champions League bzw. Euroleague gelten, die jetzt angefangen hat, bzw. auch Conference League. Aber ja, da muss man erstmal verstehen, wie denkt der Trainer, wie stellt er auf und welche Spieler sind davon betroffen. Beispielsweise bei Bayern wird jetzt bestimmt auch ein Gnabry mal öfter spielen. Die Frage ist nur eher in der Champions League oder eher in der Bundesliga oder ein Goretzka, der ja jetzt langsam rangeführt werden soll oder ein Gravenberch, der jetzt vielleicht auch zu mehr Einsatz kommt. Dasselbe in der Innenverteidigung der Bayern und das gilt dann letztendlich auch für die anderen Mannschaften bei Frankfurt mit den Stürmerpositionen. Also es bleibt jetzt umso mehr an den Managern hängen, zu verstehen, wie wird rotiert und wer macht jetzt am meisten Sinn. Deswegen auch der Hinweis, vielleicht auf Mannschaften zu setzen, die nicht davon betroffen sind, wie Gladbach, die ja gut aufspielen. Das könnte schon einiges wert sein.
Ja, total. Gehe ich mit dir mit, finde ich gut. Das sind auch so die Learnings. Ich finde, genau auf die Spiele müsste ich jetzt nicht unbedingt zwingend eingehen. Ich finde, das haben wir alles eigentlich mehr so ein bisschen drin mit verpackt, so welche Mannschaften performt haben, welche nicht. Das Einzige, was man vielleicht eben noch so sagen kann, ist, dass Gladbach ja jetzt durch die Niederlage dagegen Mainz natürlich ein paar Punkte hat liegen lassen. Andersrum Mainz natürlich mal wieder jetzt ein Spiel gewonnen hat. Ich aber trotzdem weiterhin bei Mainz eben vorsichtig wäre, weil doch teilweise die Marktwerte doch auch sehr hoch sind, die aber eben trotzdem sehr schwankend performen. Und andersrum, nur weil Gladbach da jetzt so gesehen einmal verloren hat, heißt es ja nicht, dass es ein kompletter Downtrend ist. Sondern ich glaube dennoch, dass bei Gladbach die Motivation weiter so stimmt, dass man sich die Spieler auf jeden Fall gut holen kann. Vielleicht so ein bisschen jetzt mit dem Augenmerk aufs nächste Spiel. Durch die Player-Verletzung rückt natürlich jetzt der Kapitän Stindl sowie Weigel ein bisschen mehr in den Vordergrund. Natürlich beides eigentlich ein bisschen defensivere Spieler, aber mit einer Umstellung vom System trotzdem, glaube ich, gut lösbar. Da finde ich, könnte man jetzt die Woche, wenn die Spieler noch auf den Markt kommen oder eure Konkurrenten die haben, sind beide noch relativ günstig für potenzielle Stammspieler dann jetzt von Gladbach. Könnte man da vielleicht drauf gehen? Natürlich, der nächste Gegner ist am Sonntag Freiburg, was auch nicht allzu einfach natürlich wird. Aber natürlich, Freiburg wird die Europa League in den Knochen haben und Gladbach diesen einen Tag mehr, sage ich mal, Pause, beziehungsweise einen Tag mehr Training bis zum Sonntag. Könnte natürlich schon auch ein Vorteil für Gladbach sein. Wenn du nicht zwingend noch was zum fünften Spieltag hast, würde ich ein bisschen mehr auf den sechsten jetzt eingehen.
Ja, gerne. Gib deine Empfehlung ab, Spieler, die du im Fokus hast.
Ja,
Gerade so in Richtung Marktgewinner. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, den du findest, den man unbedingt holen sollte.
für mich auf jeden Fall bei Bremen Schmidt und Kruijff. Also das Man sieht sogar, wer von denen startet gegen Augsburg am Freitag. Also generell Bremen-Spieler, auch zum Beispiel Amos Pieper, das sind alle Spieler, wo ich finde, die kann man sich jetzt mal ins Team holen. Vielleicht eben jetzt nicht mit einem krassen Overpay, aber irgendwie gucken, dass man sich die noch holt oder eben von einem anderen Mitmanager vielleicht abkauft. Spielen gegen Augsburg. Bremen sollte da wahrscheinlich gewinnen, so wie sie gerade drauf sind. Ich glaube, da wären gut Punkte drin und eventuell dann auch ein Zu-Null-Bonus wieder. Bei den anderen Partien, also wir haben da so Hertha gegen Leverkusen, da glaube ich tatsächlich, so wie Leverkusen jetzt auch gegen Freiburg gespielt hat, man sagen muss, das Spiel hätte auch 2-2 ausgehen können. Sie waren einfach nach den Standards gegen sich ein bisschen schwach, wobei man da andersrum auch sagen muss, dass da Freiburg sehr stark ist. Wobei ich da jetzt eben aber glaube, Hertha hat nicht die Standards als Stärke, deswegen sehe ich da eigentlich dann auch Leverkusen im Vorteil, weil sie ja so langsam anfangen, da vorne wirklich wieder sehr schön und so auch effizienten Fußball zu spielen. Natürlich waren auch gegen Freiburg wieder ein paar Chancen dabei, die sie nicht gemacht haben, aber es fühlt sich zumindest bei mir so an, als ob sie vom Tor doch irgendwie immer wieder kälter werden oder besser werden. Frankfurt-Wolfsburg ist für mich ein Spiel, wo ich glaube, auf Frankfurter Seite die Vorteile sehe, einfach weil das der Kovac-Fußball bei Wolfsburg funktioniert. Deswegen natürlich da auf Frankfurter interessant. Hoffenheim-Mainz ist für mich so ein bisschen die Wundertüte, weil klar, Mainz hat jetzt wieder den Aufschwung. Hoffenheim jetzt dann das Spiel verloren hat gegen Dortmund. Könnte ich auch irgendwie unentschieden sehen. Also für mich ein Spiel, wo ich vielleicht jetzt nicht krass drauf gehen würde, weil ich dann Punkteklau gegenseitig sehe. Natürlich, wenn das Spiel 0-0 ausgeht, machen sie alle gute Punkte mit dem Zu-Null-Bonus. Aber wenn das Spiel 1-1, 2-2 ausgeht, haben wir natürlich bis auf die Leute, die Tore schießen, könnte ich mir dann Punkteklau vorstellen. Leipzig-Dortmund finde ich ganz schwer jetzt zu predikten, mit eben Leipzig und Tedesco getrennt, Dortmund und Leipzig beide mit der Champions League in den Knochen. Könnte auf jeden Fall ein spannendes Spiel werden, aber auch da natürlich ein bisschen, sag ich mal, für die Olmo-Verletzung vielleicht profitieren und jetzt einen Szoboszlai oder einen Forsberg mal ins Team reinholen. Oder auch hinten dran dann Laimer, Haidara, vielleicht mal schauen, was da so geht. Wenn man sie sich mal mitnehmen kann, wenn ein bisschen Geld offen ist oder, sag ich mal, dieses Umstrukturieren, von dem Eli auch schon gesprochen hat, wenn man da jetzt gerade dran ist und sagt, hey, ich hole mir den einfach mal und wenn nicht, verkaufe ich ihn wieder. Einfach mal, um so ein bisschen mehr die Option noch zu haben. München gegen Stuttgart, ich glaube tatsächlich, da wird dann einfach eben diese Rotationsmaschine angeschmissen, aber Bayern sollte da trotzdem ohne Probleme gewinnen zu Hause. Stuttgart ist nicht gut drauf. Man hat es gesehen gegen Schalke, sie haben sich doch irgendwie phasenweise sehr schwer getan, auch wenn sie dann natürlich nicht ein paar Chancen rausgespielt haben. Aber da glaube ich eben, wie Eli auch gesagt hat, wenn man da jetzt sieht bei Bayern, wer ja in der Offensive spielt, kann man wahrscheinlich ziemlich sicher sagen, dass die anderen dann in der Liga zumindest mal ihre 60 Minuten bekommen und vielleicht dann erst gewechselt wird. Also das ist sehr. Okay, schaut euch auf jeden Fall die Champions League gerade an von allen deutschen Mannschaften oder generell auch von der Europa League, Conference League, von allen, die spielen. Topspiel Revier Derby. Glaube ich tatsächlich, dass sich beide Vereine relativ egalisieren werden und sich keiner von beiden so richtig da unten rausschießt. Beide Mannschaften haben da Vorteile. Ich sehe auch ein bisschen den Vorteil noch auf Schalker Seite, einfach aufgrund der Personallage bei Bochum, dass da immer noch nicht ganz sicher ist, kann Soares spielen, ist ein Sidi Yanku fit, beziehungsweise Jannes Horn. Also ist alles so ein bisschen noch.
Ich denke, das ist egal. Also Bochum hatte so viel Stress unter der Woche mit den Aussagen von Riemann gegenüber seinen Mannschaftskollegen. Also ob der spielt, das finde ich erstmal interessant. Das heißt, ich würde mir den Ersatztorhüter reinholen. Ich glaube, das ist Esser. Ich denke nicht, dass Riemann wieder spielen wird direkt. Also würde mich schon hart überraschen. Und dass die Mannschaft sich dann auch gefangen bekommt. Also Schalke hatte jetzt gut gespielt gegen Stuttgart. Ich kann mir da vorstellen, dass da vielleicht die ersten 3 Punkte kommen. Schalke auch mit derselben Mannschaft spielt wie am vergangenen Wochenende. Ich finde, das hat gut geklappt, auch mit Larsson und Terodde als Stürmer. Na, Bülter und Drexler, gerade Drexler, der ein gutes Spiel gezeigt hat. Den finde ich sau interessant. Bülter eh die ganze Zeit schon. Ich denke auch, Vandenberg wird besser aufspielen können, also nicht wieder Fehler vor Gegentor. Ich denke, der wird da direkt seine Lektion gelernt haben. Also gerade so ein Larsson würde ich mir reinholen, eben wenn ich kann. Vielleicht aber am ehesten sogar einen Drexler. Ich denke, der wird da entscheidend sein. Ja, bei den Bochumern wäre ich ein bisschen vorsichtig. Vielleicht einen Asano, der vielleicht von solchen Mannschaftsgeplänkeln nicht so sehr berührt werden wird. Oder was nicht, so einen Osei Tutu zum Beispiel, den würde ich mir vielleicht noch reinholen. Aber gerade so die deutschsprachigen, ich glaube, die waren schon sehr aufgeführt. Ich glaube, Holtmann wurde auch noch suspendiert für den Tag. Ich weiß gar nicht, ob der wieder reingeholt wurde. Ja, und bei den Spielen, die du vorher erwähnt hattest, ich bin mal gespannt, wie Leverkusen aufstellt. Na, ob so ein Hudson-Odoi direkt reinrotiert, aber ich denke schon, er hat schon gute Leistung gezeigt für die wenigen Minuten. Wird jetzt aber vielleicht auch eher so 50 bis 60 Minuten spielen. Wir haben ja gute Alternativen. Hinkapje wird, glaube ich, auch wieder reinrotieren. Also, dass sie da mit einer Dreierkette spielen. Weil auch Frimpong da rechts außen wahnsinnig Alarm gemacht hat in den letzten zwei Spielen. Ja, und schickt ja auch immer noch Gutes für ein Tor. Auch andere Spielerempfehlungen, die sich ja auch gerade als steigend im Markt auszeichnen, ist so ein Sally Özcan, der, glaube ich, nicht gespielt hat jetzt in der Champions League.
Okay.
Den finde ich zum Beispiel sehr interessant. Ich würde zum Beispiel eher die Finger weglassen von einem Plattenhardt. Das wäre mir ein bisschen zu risky bei der Hertha jetzt gegen Leverkusen war es, ne?
Ja.
Thomas Meunier ist, also steigt, aber.
Das wollte nämlich die Personalie, finde ich, wenn du da Meunier ansprichst. Also ich finde, der Paul Meunier hat gespielt jetzt in der Champions League. Für mich jetzt einfach Marius Wolf, egal ob als Rechtsverteidiger oder dann rechtsoffensiv, durch die Verletzung jetzt auch noch von Beino Gittens und der frühen Auswechslung von Hazard, wird auf jeden Fall, also für mich steht da Wolf auf jeden Fall irgendwo auf dem Platz, so wie er gerade drauf ist.
Nee, also Wolf steht safe auf dem Platz. Ich hätte eher gesagt, Guerrero wird vielleicht nochmal rausrotieren, weil er ja jetzt ein paar Mal öfters verletzt war. Und ja, die ja auch ganz gut gespielt haben mit Wolf als Links und Meunier als Rechtsverteidiger. Vielleicht will man da Guerrero schon. Und auf den Außen hat Dortmund genug. Also Adeyemi kommt wieder, du kannst Moukoko da hinstellen. Es gibt noch einen Reina. Also, ja.
Reiner, der auch sagen muss, finde ich, der hat ein super Spiel gemacht, als er eingewechselt wurde in der Champions League. Also Reiner ist da für mich, für auch den Preis, den er gerade hat, von unter 10 Millionen, für mich einen, den man auf jeden Fall mitnehmen muss. Aber auch andersrum, Julian Brandt hat überzeugt. Der hat das Spiel da wirklich mit Reus zusammen gemacht im Mittelfeld. Da liefen viele Aktionen. Und das sind auch die, die ich dann auf, also die ich auf Dauer dann auch jetzt erstmal sehe, starten sehe. Das sind für mich Brandt und dann auf der anderen Seite, wenn ganz fit, eben Reiner. Und dann eben kommen die ganzen Optionen, wie eben dann noch einen Moukoko, den man da hinstellen könnte, einen Adeyemi, bei dem man aber auf jeden Fall vorsichtig sein sollte, weil das ja jetzt auch wieder alles so ein bisschen, ja, letztes Mal ja schon aufgebrochen ist. Natürlich, Alternativen gibt es da genug, aber ich finde, da kann man schon ja auch so ein bisschen nach der Form gehen und dann zumindest mal abzuschätzen, wer am meisten Minuten bekommt.
Ja, apropos Minuten, die man da bekommen kann. Ich schätze für das nächste Spiel Forsberg ganz gut als Olmo-Ersatz ein. Je nachdem, welcher Trainer da jetzt kommt, wobei man ja eigentlich schon ziemlich sicher sagen kann, dass das Marco Rose sein wird, könnte ich mir sogar vorstellen, dass auf Dauer Szoboszlai da spielen wird. Auch wenn er jetzt unter Tedesco so als rechter Schienenspieler gespielt hat. Denke ich, dass jetzt so langsam die Zeit ist, wo Szoboszlai auch wirklich Leistung zeigt und dass er da so mehr und mehr Spielzeit und mehr ja, Impact ins Team haben kann. Als weitere Alternative könnte ich mir halt auch einen Schlager vorstellen, weil gerade so mit diesem Sturm Silva, Nkunku und Werner wäre so ein Schlager, glaube ich, auch ganz nice, den da hinten dran zu haben.
Für mich einer, der Profiteur von, in dem Fall jetzt Rose sein könnte, oder auch vom Rose-System gegenüber Tedesco-System. Für mich Schlager so einer, den, so ein Spieler, auf den er bauen könnte, also auf den Rose bauen könnte. Wirklich eben sowas wie mit, wie damals bei Gladbach, dass er halt seinen Schlager da wirklich als Abräumer hinten nimmt, der halt wirklich die Bälle da verteidigen soll, ein bisschen nach vorne treibt und dann eben nebendran mit einem Laimer oder einem Kampl so ein bisschen dieses den Zug nach vorne hat und dann eben, wie du gesagt hast, Forsberg, Szoboszlai, die beide ihre Chance jetzt definitiv nutzen werden, weil sie beide Spieler sind, die auf jeden Fall spielen wollen und sich noch nicht mit dieser kompletten Reservistenrolle zufrieden geben.
Ja, und bei Gladbach, weil du auch vorhin gemeint hattest, so ein Stindl wird da rein rotieren. Das denke ich in erster Linie auch. Aber ich finde, den man da auf jeden Fall mit erwähnt haben sollte bei Gladbach. By the way, wohl Janschke auch als ehester Elvedi-Ersatz für das Wochenende, finde ich auch gewagt. Ich denke aber eher, Bensebaini wird in die Innenverteidigung reinrücken und Luka Netz wird da links außen spielen. Gerade gegen den SC, der da ja dann doch mit offensiv starken und vor allen Dingen spritzigen Spielern kommt, glaube ich nicht, dass man da auf Janschke setzt, der ja auch wenig gespielt hat bis zu dem Zeitpunkt. Was ich aber noch sagen wollte, war, Gladbach hat ja neben Stindl und neben, na, wie heißt der Wolf mit Vornamen?
Marvin.
Weil, genau. Neben Wolf haben sie ja noch den Franzosen geholt, dessen Name mir gerade entfallen ist, worüber wir auch letzte Woche gesprochen hatten.
Arne
Und
halt
ich
Nate
finde,
Ngumu geholt.
genau, und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er viel Spielzeit bekommt jetzt in den nächsten 2, 3 Spielen. Und auch da vielleicht auch ein Spiel mal für einen der Offensivspieler aufgestellt wird. Gerade wenn du mehr Pace brauchst, vielleicht eher auf Konter setzen willst. Und das könnte ich mir auch gegen Freiburg vorstellen, die ja dann ein Auswärtsspiel haben, die Gladbacher in Freiburg. Also, ja, das finde ich bleibt recht spannend. Ich sehe auch gerade live die Aufstellung von der Eintracht gegen Sporting, die genauso spielen wie das letzte Wochenende. Also ohne Pellegrini, dafür Lenz. Sprich, so ein Alario, so ein Boré, so ein Knauf, Ali Du vielleicht auch. Pellegrini könnten am Wochenende sehr interessant sein, die als Lückenfüller mit reinzuholen. Ja, und sonst glaube ich, dieses Wochenende könnte Bremen super interessant sein. Also eben, wie du schon gesagt hast, man kann am Freitag sehen, wer spielt. Spielen gegen Augsburg. Sind für mich sogar Favorit, trotz dass sie Aufsteiger sind. Und ich finde Mainz in Hoffenheim finde ich noch super spannend. Also auch wenn sie eher wechselhaft sind, sind sie trotzdem defensiv stabil und das könnte Hoffenheim zu viel, viel Probleme bringen. Ja, da sehe ich auch einen relativ kalkulierbaren Punktebringer in der Mainzer Aufstellung, weil man da auch besser mit planen kann.
Defensiv gehe ich da mit bei Mainz, aber sonst, wie gesagt, glaube ich da tatsächlich, dass sich dann die Punkte ein bisschen gegenseitig geklaut werden, weil beide Spielanteile haben werden. Und ein Spiel, was wir noch gar nicht thematisiert haben, war noch Köln gegen Union in Köln. Ist für mich ein Spiel, was ich ganz schwer predikten kann, weil beide gerade einfach unglaublich gut drauf sind. Und ich auch mir da vorstellen kann, dass nicht eine Mannschaft komplett untergeht. Also da wird, glaube ich, schon auch versucht werden, von beiden Mannschaften den Ball zu haben und zu spielen. Und ich glaube, da kommt es tatsächlich darauf an, welche Mannschaft besser ins Spiel reinkommt. Wobei natürlich die Tendenz ein bisschen bei mir natürlich zu Union geht, weil man schon sagen muss, dass wie sie es momentan spielen, ist sehr krass. Beide haben natürlich die Belastung von unter der Woche in den Knochen. Das heißt, da ist vielleicht auch so ein bisschen das Fitnesslevel dann entscheidend hinten raus, so welche Spieler schaffen das, zweimal die Woche dann über die vollen 90 zu gehen oder zumindest dann, wenn sie ausgewechselt werden, da waren, wo ist auch noch das Spritzige von der Bank da. Und da sehe ich natürlich Union ein bisschen im Vorteil, weil sie einfach im Mittelfeld genauso wie in der Offensive eine sehr, sehr gute zweite Garde haben, die ja sogar diese Saison schon bewiesen hat. Also so, ich meine, so eine Doppelpack-Einwechslung von Michel, ein Behrens, der immer gespielt hat, ein Haberer, der jetzt zurückkommt, der ja auch nur gefehlt hat, da er ein Kind bekommen hat und trotzdem super ersetzt wurde, ein Torsby. Da hat Köln doch schon mehr Personalsorgen. Natürlich jetzt mit einem
Ja.
getroffen hat, wird ja, oder es liegt ja wahrscheinlich nahe, dass der dann diesmal wieder einen Startelfplatz bekommt. Aber dann eben auch ist ja die Frage, in welchem System sie kommen, weil du hast ja da trotzdem noch Tigges und Dietz. Weil
Du
kein.
musst, glaube ich, gar nicht so weit gehen. Also Union hat ein Heimspiel in der Euroleague, Köln hat ein Auswärtsspiel. Also ich denke, allein da wird man schon den Unterschied in der Fitness sehen. Und Köln, wie du schon gesagt hast, haben mehr Verletzte im Kader, die wirklich ins Gewicht fallen. Also ja, ich denke, daran wird sich so ein bisschen aufreiben am Ende.
Voll. Das war's von meiner Seite. Außer du machst noch irgendein Thema auf, dann können wir noch gerne weiter diskutieren, aber ansonsten.
Nö, ich würd das Ganze jetzt auch schließen. Würde auch Danke sagen fürs Einschalten, fürs Zuhören. Dann können wir uns eigentlich ja nichts Besseres vorstellen, als dass ihr im Vergleich zu uns mal richtig gut die 1000-Punkte-Marke knackt.
Ja!
Dementsprechend gut Kick und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.